Die Gnade unseres Herrn und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wie sind wir in diesen Wochen Kirchen und was macht unsere Gemeinschaft aus? Unsere Gemeinden konnten wochenlang sich nicht treffen und nicht wie gewohnt Gottesdienst feiern, allen Online-Gottesdiensten zum Trotz. Virologen sind gefragt und versuchen, drängende Fragen zu beantworten. Und die Kirchen werden gar ungewohnt scharf kritisiert, wo sie denn gewesen wären. Haben wir etwas versäumt? Haben wir etwas Unverwechselbares verloren? Wie sind wir in diesen Wochen Kirchen und was macht unsere Gemeinschaft aus? Augenscheinlich ja nicht, dass wir uns an alten Fragen abarbeiten. Das hat auch der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Georg Betzing, seiner Kirche ins Stammbuch geschrieben. Und wir sind ja immer so ein bisschen in der Gefahr, das auch heute Morgen zu tun, wenn wir uns abarbeiten an so einer Frage, wie Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammengedacht werden kann. Das Glaubensbekenntnis, was wir übrigens gerade gesprochen haben, das war genau der Lösungs- und Konsenstext, auf den man sich nach einem langen, jahrzehntelangen Streit geeinigt hat, damals im 4. Jahrhundert. Also da war die Frage eine ganz relevante. Aber heute weiß ja jedes I-Männchen, dass 3 mal 1 niemals 1 sein kann. In der Kirche ist das aber so. Wie sind wir in diesen Wochen Kirche und was macht unsere Gemeinschaft aus? Ich glaube, in einem so grundständigen Text wie dem aaronitischen Segen, heute Predigttext, habe ich eine vorläufige Antwort gefunden. Dort heißt es: Und Gott, der Herr, redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, damit ich sie segne. Da haben wir diesen alten Text, den wir im Gottesdienst ja so kennen, einmal in seinem gesamten Erzählzusammenhang. Und es ist, glaube ich, schon wichtig, dass er gesprochen wird und relevant wird, als das Volk Israel durch die Wüste wandert, immer wieder auf einem gefährdeten Weg, wohl ins verheißene Land, aber immer wieder auf einem gefährdeten Weg. Und Gott meldet sich zu Wort, mehr noch, er geht in Beziehung und dieser Segen wird ja nicht nur etwas sein, was durch das Wort passiert. Er hebt den Blick, sein Antlitz leuchten lässt er. Er zeigt Gesicht. Gott ist ein Entgegenblicker, voller Liebe und Aufmerksamkeit genau für diese Menschen in der Wüste. Und er verlangt etwas seinem Volk ab. Und anscheinend ist es immer so, wenn es wichtig wird und Gott segnet, dass dann auch daraus ein Auftrag für die Menschen, die gesegnet sind, erwächst. In der Schöpfungsgeschichte segnet Gott die Menschen und er sagt ihnen dann, dass sie die Erde bebauen und bewahren sollen. Oder als Abraham von Gott verheißen wird, dass er Land und Nachkommenschaft bekommen soll, übrigens im ersttestamentlichen Denken auch ein Segen, der materielle Segen, da sagt Gott zu diesem Abraham: Ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Und hier in der Wüste sollen Aaron und Mose eben auch nicht nur das Wort Gottes hören, sondern sie bekommen quasi eine Bedienungsanleitung dafür, wie dieser Segen dann dem Volk weitergesagt werden soll. Und was rüberkommen soll, dass Gott nämlich in Beziehung geht und dass Gott auch in der Wüste mit seinem Versprechen unterwegs ist: Ich bin für euch da. Dieser Segen, der gehört gerade in diesem Erzählzusammenhang erst einmal ganz dem Volk Israel. Und ich habe mir das tatsächlich persönlich auch angewöhnt, dass ich diesen Segen ganz im Alten Testament verankert wissen möchte und ihn Israel geschenkt sehe als erstes, dass ich eigentlich in meiner liturgischen Praxis nie ein Kreuz über diesem Segen schlage, also kein christliches Symbol, wenn am Ende des Gottesdienstes ich diesen Segen spreche. Er gehört ganz Israel und wir haben ihn uns geliehen. Und trotzdem finde ich, wenn wir Gott in dieser Beziehung sehen, wie er in der Wüste auf das Volk Gottes niederkommt, wie Gott in Beziehung geht, dann schließt mir genau dieser Text auch ein Verständnis dafür auf, wie ich als Christ Gott dreieinig verstehen kann. Ein Gott, der eben nicht immer eine immer gleiche Person oder Gestalt bleibt, sondern der wandelbar ist, der dynamisch ist, der in andere Rollen geht, der zu unterschiedlichen Zeiten sich ganz anders zeigen kann, so wie die Menschen es brauchen. Der barmherzige Gott stärke dich durch seinen Heiligen Geist, erhalte dich in der Gemeinde Jesu Christi, er bewahre dich zum ewigen Leben. Das ist der ganz alte trinitarische Taufsegen. Und anscheinend brauchen wir genau diese Dreiteiligkeit. Die Vorstellung eines barmherzigen Vaters, dass Jesus Christus uns in Gemeinschaft bringt und dass der Heilige Geist uns bewahrt bis in Ewigkeit. Bei einer Taufe im Kindergottesdienst segne ich im Namen Gottes, der ein Haus ist, das mich beschützt, ein Weg, der ins Freie führt, ein Freund, der immer ewig ehrlich bleibt. Auch das eine trinitarische Ausdrucksform. Wir brauchen solche Bilder von Gott, gerade um uns eben kein Bildnis von ihm zu machen, etwas Festes, wo wir Gott festlegen würden, sondern wir brauchen und wir müssen offen halten die Vorstellung eines dynamischen Gottes und tatsächlich könnte da ein dreieiniger Gott oder die Rede von einem dreieinigen Gott weiterhelfen. Und dann ist es nicht gegen das Erste Testament gepredigt, sondern vom Gedanken eines beziehungshaften Gottes her, dass wir Gott in seiner Dreiheit als einen segnenden Gott entdecken. Er sendet Tau und Regen und Sonne und Monden Schein und wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein. So segnet uns Gott der Schöpfer. Oder Jesus Christus, der ja selber von Gott Vater gesegnet wird bei seiner Taufe, als die Stimme aus dem Himmel spricht, an dir habe ich Wohlgefallen. Dieser Jesus, er segnet ja selber mit ganz parteiischen Worten die Kinder. Oder er legt die Hände auf bei benachteiligten oder kranken Menschen und heilt ihr Leben. Dieser Jesus, der stiftet Gemeinschaft. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Und schließlich, ich fühle mich gesegnet auch vom Heiligen Geist, vielleicht in diesen Tagen mehr noch als sonst die Tage. Der Geist von Pfingsten, der ja gerade dann gedacht ist, als dieser Jesus nicht mehr selber anrührbar und berührbar ist und auf einmal etwas sehr Kraftvolles, aber nicht unbedingt Sichtbares auf die Jünger herniederfährt. Etwas, ein Segen, der ohne Anfassen geht, der mit Mindestabstand geht, der auch an allen Orten und über alle Mauern hinweg wirkt. Ein Segen des Heiligen Geistes, heute gesprochen, auch auf Abstand, ohne Berührung und Hände auflegen, bei einer Trauung oder Taufe. Und ich finde, selbst auch bei einem Online-Gottesdienst, ich finde, dieser Segen durch den Geist, der wird seine Wirkung nicht verfehlen. Auch uns als Kirche treffen. Güldener Himmelsregen, schütte deinen Segen auf der Kirche Feld. Lass Ströme fließen, die das Land begießen, wo dein Wort hinfällt. Wo sind wir als Kirche unterwegs und was drückt unsere Gemeinschaft aus in diesen Wochen? Ich glaube, wir haben ja alle ein Gefühl dafür, dass wir genauso wie andere Menschen in diesen Wochen mehr denn je ein tröstendes Wort brauchen und ein aufmunterndes Wort. Dass uns etwas Gutes gesagt ist. Etwas Gutes sagen ist eigentlich die griechische Bedeutung des Wortes Segen. Wir sind ganz Kirche, liebe Gemeinde, wenn wir uns segensreich auf andere Menschen zubewegen und wenn wir selber uns als Gesegnete verstehen. Wir können selber etwas tun, wir können auch schlicht und ergreifend Sätze uns ausdenken, wir können sie finden, wir können leise, kurze, aber hoffentlich vollmundige Sätze sagen. Meinetwegen auch so ein Satz wie "Alles wird gut", auch wenn das ein Musiktitel des Rappers Bushido ist und die langjährige Verabschiedung von Nina Ruge im Stern-TV. Ich finde, es darf selbst so ein Satz sein, "Alles wird gut". Ein Satz, der ja schnell zum gefährlichsten Satz einer Predigt werden kann, weil ja natürlich dieser Satz gegen alle Erfahrungen, auch der Erfahrungen der letzten Wochen steht. Aber wir dürfen beim Segnen mehr sagen und mehr tun und mehr hoffen, als wir selbst verantworten können. Gott segne unseren Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist die klassische Aussegnung am Lebensende. Gott segne unseren Ausgang aus diesem Leben und unseren Eingang in das ewige Leben. Gott überwindet also sogar die Grenze zwischen Leben und Tod. Und wenn wir segnen und das sagen, dann können wir das nicht verantworten und es möge Gott verantworten. Aber ich wäre nicht bei Trost, wenn ich es an einem offenen Grab nicht sagen würde. Wie sind wir in diesen Tagen Kirche und was macht unsere Gemeinschaft aus? Wenn die Zeitungen etwas schadenfroh darüber schreiben, dass die Kirchen nicht mehr systemrelevant sind, wenn auch die einen Kirchenleute sich rechtfertigen für die ach so schwierigen Bedingungen und die anderen tatsächlich auch mürbe werden an der Kritik, an einem nicht gewürdigten Engagement, wo das die Lage der Kirche ist, da geht es mir doch direkt um diese Frage. Sind wir die Gemeinschaft der Gesegneten und der Segnenden? Und stellen wir uns die Frage, wie denn dieser Entgegenblicker aus der Wüste, dieser dynamische und vielfältige, beziehungshafte Gott, wie der uns anschaut, wie der uns sein Antlitz zuwendet und wie wir dann einander zum Segen werden können. Wenn das die Frage ist, liebe Gemeinde, dann wird alles andere daraus neu entstehen. Oder, und das könnte auch ein Segen sein, alles andere wird unwichtig werden. Amen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Amen.